Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra, dein Podcast für authentischen Sex. Mein Name ist Sinan Huima, ich bin euer Showhost, bin meines Zeichens zertifizierter Tantra-Lehrer, praktizierender Tantra-Masseur und praktizierender Tantra-Escort-Callboy. Und hier an diesem Mikrofon bin ich allerdings euer Showhost. Und heute gibt es nicht nur Show, heute gibt's was fürs Hirnschmalz, wie wir in Österreich so schön sagen. Heute gibt's was auf die Ohren. Heute wird's schwer. Naja, eigentlich gar nicht. Ich finde das Thema mega greifbar. Allerdings die Lektüre dazu ist mega schwer. Denn es geht um Sigmund Freud. Es geht um den alten Sigi, der wohl bekannteste Psychoanalytiker der Geschichte, wage ich mal zu behaupten. Weil wenn man sagt Sigmund Freud, dann klingelt es, glaube ich, selbst bei den Menschen, die mit Psychologie oder Psychoanalyse so gar nichts am Hut haben. Aber der Name ist, der hat Gewicht. Und Sigmund Freud ist gleichzeitig ein Name, den viele nur sehr vorsichtig in den Mund nehmen. Denn so ehrlich muss man sein, Herr Freud war Zeit seines Lebens und auch die Zeit danach sehr kontrovers und wird auch heute noch diskutiert, welche seiner Thesen tatsächlich noch anwendbar sind, welche seiner Thesen absolut aus der Luft gegriffener Nonsens waren, beziehungsweise einfach anhand falscher Analyse, falscher Tatsachen herbeigezogene Fehlinterpretationen. Ich meine, Freud selbst, wenn man seine Biografie verfolgt, er war selbst sein liebster Kritiker, wie man so schön sagt, aber dieser Satz ist ja auch eigentlich so eine hohle Phrase. Er hat es aber wirklich getan. Er hat im Verlauf seines Lebens viele seiner eigenen Thesen widerrufen und hat dann in der neuen These sogar sich darauf nochmal zurückberufen und gesagt, ich habe seinerzeit diese und jene Theorie-These aufgestellt, dies muss ich nun widerrufen, weil aufgrund neu gezeigter Tatsachen, mir neu präsentierter Belege, muss ich nun zu dem Schluss kommen, dass was auch immer. Also er hat sich selbst gern widerlegt. Auch seine Tochter, die ja dann später sein Werk fortgeführt hat, hat ihren eigenen Vater in manchen Thesen widerlegt. Und bis heute gilt es in der Psychologie und auch in der Psychotherapie, Freud nur vorsichtig anzufassen. Ja, aber wieso packe ich jetzt quasi Freud aus, wenn der so kontrovers ist? Nun, ich möchte mit euch über ein Thema sprechen, wie es der Titel schon sagt, das Ich und das Über-Ich. Und neben den zahlreichen Thesen, die Freud aufgestellt hat, und auch den zahlreichen Bullshit-Theorien, die da draußen durch ihn verbreitet waren seinerzeit, das Ich und das Über-Ich möchte ich aus dem Grund aufgreifen, weil ich hier in diesem Podcast und auch auf Viking Tantra, dem Instagram-Kanal, bereits eigene Theorien und Thesen aufgestellt hatte, Dinge, die ich mir selbst zusammengereimt habe, wo ich dann drauf kam, hoppla, so der Schlaumeier bin ich gar nicht, die Theorie gibt's schon viel, viel länger da draußen, da war schon jemand viel klügerer, viel schneller als ich. Und das war eben unter anderem Sigmund Freud mit dem Ich und dem Über-Ich. Ich hatte euch hier im Podcast ja schon mal gesagt und auch eben auf Instagram, dass die Dinge, die wir denken zu entscheiden, zu tun, ja nicht wir selbst sind, sondern die sind geprägt durch die Gespräche, die wir führen, durch die Menschen, die uns begegnet sind, durch all die Einflüsse von außen, die uns zu den Entscheidungen bringen, die wir treffen, weil wir ja das alles berücksichtigen. Was wird die Nachbarin denken? Was wird meine Mama denken? Was werden meine Freunde denken? Was würde wohl der Straßenbahn oder Busfahrer denken, der neulich diesen abfälligen Kommentar über Polyamorie gebracht hat und ich habe das zufällig mitgehört? Was würde der wohl denken, wenn der wüsste, was ich gerade denke? Ja. So ungefähr läuft das bei uns im Gehirn. Und dieses Konzept, das ich da quasi so laienhaft in den Raum geworfen habe, ist sehr fachlich ausgearbeitet in der Theorie des Ich und des Über-Ich. Und es geht in dieser Theorie nicht nur um das Ich und das Über-Ich, sondern es gibt auch das berühmte Es. Aus diesem Trio besteht quasi unser Verstand, unser Geist, unsere Psyche. Wir als Mensch, als Person, der Mensch, der wir sind, definiert sich aus dem Es, dem Ich und dem Über-Ich. Und ich werde jetzt versuchen, in hoffentlich weniger als 1,5 Stunden euch diese Theorie näher zu bringen und zu erklären, was das mit eurer Sexualität zu tun hat, was das mit eurem eigentlich ganzen Leben zu tun hat und warum Sigmund Freud in dieser Theorie, in dieser These den Nagel sowas von auf den Kopf getroffen hat. Laut Freud hat der Mensch drei große Antriebe im Leben. Was uns bewegt im Leben, was uns dazu bringt, aufzustehen und hinauszugehen und die Welt nicht einfach nur zu entdecken, sondern uns selbst mit der Welt zu konfrontieren, sind die drei essentiellen Triebe. Der Todestrieb, der Lebenstrieb und die Libido. Der Todestrieb, so sagt Freud quasi, ist, dass der Mensch in sich gewalttätig ist. Und ich denke, viele von euch werden jetzt nicken, wenn ich sage, Menschen sind Monster. Man muss sich nur ansehen, was Menschen mit anderen Menschen in Kriegen anstellen, was Menschen mit Tieren anstellen, wenn es um zum Beispiel die Fleischindustrie geht. Der Mensch kann ein ziemlich grausames Wesen sein. Aber, und da wären wir dann bei der Libido, und der komme ich noch, der Mensch kann auch sehr, sehr zart und liebevoll sein. Das ist der Todestrieb. Der Todestrieb ist quasi dieses tiefsitzende Verlangen des Menschen zu zerstören. Das sitzt anscheinend irgendwo tief in uns drin. So tief, dass wir es zum Glück, unterdrücken können und sollen und tun und Gesellschaft und so weiter, Moral. Das ist einer der wenigen Moralpunkte, wo ich sage, es ist gut, dass wir uns weiterentwickelt haben und uns nicht gegenseitig den Schädel einschlagen, nur weil uns jemand den Parkplatz weggenommen hat. Wobei auch solche Dinge in den Vereinigten Staaten anscheinend täglich passieren und mittlerweile nicht nur dort. Aber gut, ich schweife vom Thema ab. Der Lebenstrieb oder der Überlebenstrieb ist die Angst vor besagtem Tod. Quasi, dass der Mensch weiß, dass wir vergänglich sind, dass wir endlich sind, das treibt uns an, dieses Leben auch zu erleben. Das ist der Lebenstrieb, der Lebenserhaltungstrieb, der ich will doch am Leben bleiben Trieb. So, also wirklich, das ist jetzt auf Laienworte zusammengefasst. Und dann gibt es da die Libido. Die Libido ist die Sehnsucht nach Verbindung, nach Liebe, Zärtlichkeit und ja, nach Sex. Aber Liebe und Zärtlichkeit bzw. Verbindung auch im sozialen Sinne. Libido bedeutet auch, dass der Mensch als soziales Wesen, der er ist, Kontakte will. Freundschaften, Nähe, Verbindungen, irgendeine Form von Zugehörigkeit. Ja? Das ist Libido. Wir missinterpretieren den Wort, oder den Wort, heieie, das ist nicht Deutsch, das Wort. Wir missinterpretieren das Wort gerne, weil es was ist jetzt das Wort, das ich suche, im alltäglichen Sprachgebrauch einfach immer im Zusammenhang mit sexueller Lust gebracht wird. Wir sagen immer Libido, wenn es um Sex geht. Wenn jemand viel Sex will, dann hat diese Person eine starke Libido. Wenn jemand gerade mega horny ist, dann weil die Libido gerade hochkocht. In Wahrheit steht aber Libido auch für ganz simple Liebe, für zärtliche Berührungen oder eben auch soziale Kontakte und Gefüge, wo wir uns zugehörig fühlen. Und das ist laut Freud auch der stärkste dieser Triebe. Denn der Mensch würde für die Libido, für die Verbindung, für die Liebe auch auf die anderen beiden Triebe verzichten oder sie ignorieren, sich blind stellen, nur um die Libido zu befriedigen. Was man dazu sagt oder denkt, sei es jedem selbst überlassen. Dass Freud ein bisschen eine Fixierung auf Sexualität hatte und besonders auf seinen eigenen Penis, ist jetzt auch kein Geheimnis. Also Freud war ein ziemlich horny Motherfucker. Das kann man so sagen. Und zu sagen, dass der Mensch quasi lieber verhungern würde, als auf Sex zu verzichten, ist eine mutige Aussage. Mutig ist, glaube ich, jetzt das richtige Wort. Aber die Libido ist und bleibt ein verdammt starker Trieb. So. Das sind die drei Triebe, auf denen quasi Freud unsere Essenz stützt. Quasi, wenn man die menschlich-psychische Essenz als Modell aufbauen würde, dann wäre das ein Dreibein und es stünde auf diesen drei Trieben. Todestrieb, Lebenstrieb und Libido. Und die Essenz, die da drauf steht, ist das S. Unser S reagiert nur auf diese drei Triebe. Unser S ist angetrieben von diesen drei Trieben. Es gehorcht nur der Libido, dem Lebenstrieb und dem Todestrieb. Unser S ist das pureste, unverfälschteste Ich, das existiert. Weil das S kennt nur eine Entscheidung. Ich oder niemand. Das S entscheidet für das eigene Leben. Das S entscheidet für die eigene Libido. Das S entscheidet für den eigenen Todestrieb. Das S kennt keine Gnade und keine Kompromisse. Wenn wir alle, quasi Tag ein, Tag aus, nur unser S leben würden, würden wir vermutlich als Zivilisation, als Menschheit nicht lange überleben. Es wäre absolute Anarchie, es wäre absolutes Chaos, Zerstörung und vermutlich eine Riesenorgie mitten auf der Straße. Diese Dinge würden passieren, wenn alle Menschen nur noch das S leben würden. Dann wären wir Sodom und Gomorra, um es mal biblisch zu sagen. Warum passiert das nicht? Weil wir etwas besitzen wie Moral, wie Ethik, wie gewisse Vorstellungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Nennen wir es Kultur. Wir haben sowas wie kulturelle Strukturen, wir haben sowas wie soziale Strukturen, wir haben religiöse Strukturen und so weiter und so fort, familiäre Strukturen. All diese Dinge, die uns von klein auf beigebracht werden, als das gehört sich oder gehört sich eben nicht. All diese wunderschönen Dinge. Und das ist, was ich meinte mit meiner These, dass ich sagte, alle Gespräche, die wir führen, alle Kontakte, die wir haben und so weiter, all das definiert, wie wir entscheiden, wie wir denken. Das ist die gesellschaftliche Moral. Und diese Moral, würden wir diese perfekt erfüllen, würden wir als Personen alles wirklich nach feinster, perfekter Vorlage leben, so wie es die gesellschaftliche Moral vorsieht, dann wären wir ein reines Über-Ich. Würden wir quasi als heilige Menschen auf diese Welt kommen und nur noch nach den Geboten von den heiligsten Schriften leben und uns an alle moralischen Vorgaben eines Gottes halten, eines reinen Wesens, dann wären wir absolutes Über-Ich. Dann wären wir aber auch irgendwie allesamt 100-jährige Jungfrauen. Ja. Das ist das Über-Ich. Also das Über-Ich ist absolute Moral. Das Über-Ich, darum auch der Name Über-Ich, das ist so gut menschlich, sage ich jetzt mal, dass es über dem normalen Menschen steht. Das ist so moralisch korrekt, so humanitär, so nächstenliebend, dass es übermenschlich ist und darum auch das Über-Ich. Und was ist dann das Ich? Das ist das, was wir jeden Tag leben. Unser Ich, könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Lautstärkeregler an einem Mischpult. Ganz oben am Mischpult, da ist das Über-Ich, schiebt man den Lautstärkeregler komplett nach oben, gibt's volle Lautstärke, volles, reines Über-Ich. Stellt man den Lautstärkeregler ganz nach unten, sind wir im S. Im puren S. Dieser Lautstärkeregler, das ist das Ich. Das bestimmt, wie reagieren wir gerade, wie handeln wir jetzt, was sagen wir als nächstes. Basierend darauf, was würde das Über-Ich in dieser Situation tun und was will mein S, mein tiefster innerster Kern. Und ich beschreibe es deswegen als einen Regler, weil der nicht festsitzt. Das Ich ist nicht an einer fixen Position angebracht. Das Ich ist nicht immer auf ein und derselben Stelle, sondern es entscheidet, je nach Situation. Mit wem rede ich gerade? Worum geht es gerade? Ist mir dieses Thema wichtig oder ist es der anderen Person vielleicht wichtiger? Tut es mir weh? Bricht es vielleicht eines meiner Bedürfnisse aus meinem Es? Ist mir dieses Bedürfnis vielleicht wichtiger als jetzt das Über-Ich zu sein und die moralische korrekte Handlung durchzuführen? Ist vielleicht mein Bedürfnis gerade wertvoller als sich gesellschaftlich korrekt zu benehmen? Also schiebt man den Regler mal runter. Nein, stopp. Es geht um ein Gespräch mit einer Freundin, einem Freund, und es ist gerade ganz wichtig, Nächstenliebe zu zeigen, für den anderen Menschen empathisch zu sein. Also schiebe ich den Regler weiter nach oben in dieser Situation. Also der Regler des Ichs wird angepasst an die Interaktion, in der wir uns gerade befinden. Auch wer uns zusieht und zuhört. Wir benehmen uns eher wie ein Clown oder wie ein dummer August, wenn uns Menschen zusehen, wo wir genau wissen, die werden wir nie wiedersehen. Wenn uns unsere engsten Freunde zusehen, werden wir vermutlich uns eher zurückhalten, weil wir genau wissen, wir sitzen in 2 Wochen wieder mit denselben Leuten bei Tisch und die erzählen uns in 3 Jahren noch dieselbe Geschichte. Zumindest kenne ich das von einigen meiner Freunden, dass sie sich lieber vor Fremden blamieren als vor mir. Aber ja, ich bin da schmerzbefreit. Ich blamier mich vor allen. Ich mag das. Aber ja, also das Ich ist der Regler. Und das ist das, was ich meinte in meiner These quasi. Wenn wir reden, wenn wir entscheiden, wenn wir handeln, handeln wir nicht als wir, sondern als dieser Regler. Würden wir alles nach unserem Es entscheiden, also nach dem Es entscheiden, dann, ja wie gesagt, dann wäre hier überall Anarchie. Was aber in letzter Zeit passiert, und das ist der Grund, wieso ich dieses Thema aufgreife, und ich beobachte das mehr und mehr, nicht nur auf beruflicher Basis bei mir, sondern generell, wenn ich Social Media ein bisschen durchforste, Threads ist hier ein Höllenloch, dass alle Menschen mehr und mehr mutieren zu so einem Art Über-Ich-Diktator. Es herrscht gerade so ein Aufkommen an lauter Über-Ich-Mini-Diktatoren, die auf Threads, Insta und sonst wo allen anderen Menschen ihre persönliche Über-Ich-Moral überstülpen wollen und mit einer wirklich grausamen Gewalt diese forcieren wollen. Und somit alle anderen Menschen entweder zwingen wollen, ihren Ich-Regler darauf zu stellen und sich auf dasselbe Level einzupegeln oder einzusehen, dass sie verdorben, schlecht oder einfach nur krank sein und widerlich und weiß der gar nicht, was für Beleidigungen da fallen. So, ich nehme jetzt eine kurze Pause, weil ich sind Chat-Nachrichten. Und ich will nicht schon wieder, dass es eskaliert wie vor ein paar Folgen. Nicht alle können das. Zumindest müsste man erwähnen, dass keiner bewusst diesen Regler findet. Yes, korrekt. Korrekt. Und da, genau dafür ist die heutige Podcast-Folge da. Ich möchte mit der heutigen Podcast-Folge Leuten die Augen öffnen für diesen Regler. Euch mal bewusst machen, dass es diesen Regler gibt. Und insbesondere, dass er regelbar ist. Dass er eben nicht festsitzt. Dass ihr nicht gezwungen seid, in jeder Minute eures existierenden Lebens immer auf demselben Pegel zu sein. Ja, wenn ihr sagt, ihr seid ein grundmoralisch anständiger Mensch und wollt gerne so oft da oben im Über-Ich schweben, gut. Aber gönnt euch mal ein richtig dirty Wochenende im S zwischendurch. Nur so mal für die geistige Erholung und um auch mal mit eurer eigenen Wurzel in Verbindung zu kommen. Denn das S, das ist pures, rohes Du. Und wenn du mal ein Wochenende in deinem puren, rohen Du verbracht hast, geht's dir auch im Über-Ich gleich wieder wohler. Das tut einfach dem Geist gut. Einen Teil von dir so zu ignorieren, ist einfach nicht gesund. Nächste Nachricht. Meine Nachbarin und ich haben für diese Menschen ein Wort erfunden. ABS, akutes Buddha-Syndrom. Finde ich süß. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass diese Menschen sich für die neuen Propheten halten und genauso auch mit ihrem Umfeld reden. Nur, dass die Botschaften, die sie haben, erstens konservativer kaum sein könnten, also die sind wirklich erzkonservativ, und zweitens immer mit demselben Tenor verbreitet werden, alles, was nicht dieser Moral folgt, ist krank. Und ich habe kein Problem damit, wenn so ein Buddha sagt, alles, was nicht meinem neuen System folgt, ist nichts für mich. Okay, cool, muss auch nicht. Aber wenn du sagst, alles, was deinem System nicht folgt, ist krank, da wertest du andere Menschen ab und dann, mein Lieber, solltest du mal in den Spiegel gucken und denselben Satz fallen lassen. Denn das ist krank. Nächste Nachricht. Und somit steht aber bei dem Über-Ich genauso wieder das S bezogen auf Threads. Da müsste man aber immer genau in sich hineinhören. Okay, Moment. Okay, gut, du meinst, ja. Okay, gut. Die Leute auf Threads, die sich da in ihr Über-Ich, in diese Übermoral begeben, die handeln dann nicht als ein Über-Ich. Die wollen eine Über-Ich-Botschaft verkaufen sie aber mit dieser rohen, ekelhaften Gewalt des todgetriebenen S, diese in tief, laut Freud tief in uns sitzende menschliche Gewaltnatur, dass alles mit der Faust erledigt wird, wenn es nicht mit dem Mund erledigt werden kann. Wer hier jetzt eine sexuelle Implikation sieht, spannend. sorry, ich musste das jetzt mal kurz auflockern. Musste sein. Aber ja, gebe ich dir auch recht. Die Threads Community, da herrscht so viel Gift, das ist unglaublich. Aber eben alle halten sich selbst für das ultimative Über-Ich. Nun, liebe Leute da draußen, warum diese Folge? Ich hatte euch ja schon mal diese Theorie unterbreitet als meine eigene. Und nun habe ich eben ich habe in letzter Zeit viele, viele Bücher von Freud als eine Biografie, dann eben die Ich- und Über-Ich-These und auch den Streit mit der Kultur habe ich in den letzten Wochen und Monaten mir per Audiobook reingezogen und ich war absolut hin und weg. Und wie gesagt, Freud gibt genug Punkte her, an denen man ihn kritisieren kann. Aber der Mensch hatte einfach Ahnung von gewissen Dingen. Er hatte Ahnung von gewissen Dingen. Und wenn man an den misogynen Bullshit-Theorien vorbeischaut und mal sieht, was er in der normalen Gesellschaft entdeckt hat. Seine Kritik an der Kultur zum Beispiel bezieht sich auch direkt auf die Ich- und Über-Ich-Theorie. Freud sagt, dass der Mensch nicht glücklich werden kann, unmöglich glücklich werden kann, wenn er sich mit der Kultur Freund sehen will. Sprich, wenn ein Mensch versucht, einer Kultur gerecht zu werden, einer gesellschaftlichen Moral oder den Standards der Umgebung, dann kann dieser Mensch niemals glücklich sein. Es ist unmöglich, weil du immer zugunsten der Kultur oder des gesellschaftlichen Umfelds auf dein tiefstes Innerstes verzichten werden musst. Dass du immer deinen Kern, dieses S, ignorieren oder sogar stilllegen musst, um der Kultur gerecht zu werden. Und wie kommen wir da jetzt zur Sexualität? Nun, Moment, wir haben eine Chatnachricht. Bevor ich zur Sexualität komme, noch die Chatnachricht. Wobei seine These sehr stark in der Kritik steht, weil er keine Beobachtungen getätigt hat. Er hat nur theorisiert. Ja, in erster Linie waren das alles Theorien von ihm. Absolut korrekt. Er hat erst später in mehr oder weniger erlaubten legalen Experimenten mit seinen Klientinnen in seiner eigenen Praxis einiges davon analysiert. Aber er wurde trotzdem für seine Thesen und alles in der Fachwelt geschätzt. Und letzten Endes konnte vieles davon, nicht alles, bei weitem nicht alles, auch belegt werden. Hier steht noch, Carl Rogers geht davon aus, dass in jedem Menschen etwas Gutes steckt. Das ist zum Beispiel meine Einsichten. Ich sehe ja das Gute im Menschen tatsächlich in der Libido. Denn was ist die Libido anderes als der Wunsch, mit jemand anderem etwas Schönes zu teilen? Sei das auf freundschaftlicher Ebene, familiärer Ebene, Liebesebene oder sexueller Ebene. Die Libido ist die Sehnsucht danach. Ich fasse mal ganz, ganz plump zusammen. Die Libido ist die Sehnsucht nach Kuscheln. Die Libido ist die Sehnsucht. Ich würde gern verbal gekuschelt werden von meinen Freunden. Ich würde gern umarmt werden. Ich würde gern Sex haben. Ich würde gern Einfach wissen, ich gehöre zu einer Gruppe, das ist so auch so ein kuscheliges Gefühl. Ich weiß, kuscheln ist jetzt, ja, ihr schreibt alle nach Verbindung. Aber ich sage deswegen kuscheln, weil Verbindung auch nicht körperlich sein kann. Und zwar hauptsächlich nicht körperlich. Kuscheln ist, ne, okay, nach Verbindung und Kuscheln. Seid ihr jetzt happy, liebe Podcast-Klammitglieder? Verbindung und Kuscheln. Nehmen wir den Kompromiss, okay? Gut. Die Libido ist die Sehnsucht nach Verbindung und Kuscheln. Und das ist das Gute im Menschen. Alles Gute im Menschen, alles, was wir an Gutem auch in der Menschheit haben, entsteht aus Liebe. Es entsteht aus Liebe, aus Nächstenliebe, aus freundschaftlicher Liebe, aus der Liebe zur Menschheit an sich, aus der Liebe zu Kindern, aus der Liebe zu Partnerinnen und Partnern. Die guten Dinge in dieser Welt sind entstanden aus Liebe. Und Liebe ist in seiner Wurzel die Libido. Ja, hier steht es auch im Chat. Die Libido ist ja eigentlich die Lebenskraft, die durch uns fließt. Korrekt. Libido ist pure Lebenskraft. Aber gleichzeitig ist Libido auch der Sexualtrieb. Der ist da. Der steckt da tief drin, in dieser Wurzel, in diesem S. Aber Sexualität ist gleichzeitig das wohl am meisten beschämte Thema der Welt. Sexualität, Nacktheit, nackte Körper. Entschuldigt, ich muss mich korrigieren. Sexualität, weibliche Nacktheit, weibliche Körper und eigentlich auch weibliche Sexualität ist das meist beschämte Thema dieser Welt. Wenn man, und ich nenne jetzt nochmal Threads, wenn man sich auf Threads umliest und umhört, dann ist jede Form von Sexualität, die nicht im Dunkeln in der Missionarstellung zur Zeugung von Kindern passiert, die Brut des Satans. Alle Menschen, die das tun, sind krank und sollten sofort irgendwie weggesperrt werden, verbrannt werden, aufgehängt werden und so weiter und so fort. So der Threads-Tenor. Aber der Tenor auf der Welt ist jetzt auch nicht viel besser. Verzeihung, ich bin heute etwas verschleimt im Hals und ich habe nichts zu trinken da. Sexualität wird seit Jahrzehnten unterdrückt, unterdrückt, unterdrückt. Und folglich muss alles, was sexuell verhaltenskreativ ist, muss im Stillheimlichen passieren. Jeder Mensch, der irgendwie offene Sexualität lebt oder kreative Sexualität, kinky Sexualität oder Asexualität, tut das im Stillen und Heimlichen für sich zu Hause. Es wird ganz klein gehalten, ganz, ganz leise und niemand darf je davon erfahren. Das ist, wie wir unser Ess behandeln. Das ist, wie wir unsere Libido behandeln. Wir haben noch eine Chatnachricht. Wobei man schon Unterschiede sehen kann, je nachdem, wie viel Einfluss, also, kommt eine Nachricht, das hier, je nachdem, wie viel Einfluss Religion hat oder hatte. Ja. Religiösere Gebiete haben eindeutig einen viel schlimmeren Impact auf Sexualität und sexuelle Entfaltung als nicht religiöse oder religiös offenere Lebensbereiche. Lebt man in einer Großstadt, die, sagen wir, generell es nicht so mit Religion hat, hat man es da oft leichter, aber noch lange nicht leicht. Nächste Nachricht. Weil Libido der Punkt ist, wo die Menschen zusammenkommen, selbst wenn es nicht körperlich ist. Meine Bedürfnisse können sehr wohl mit denen meiner Umgebung zusammenpassen. Laut Freud braucht es quasi übergeordnete Moral, damit wir uns nicht die Köpfe einschlagen. Das stimmt nicht. Buchtipp Im Grunde gut von Bergmann. Da muss ich dich korrigieren. Freud meinte nicht, wir brauchen die Moral. Nein. Freud sagt sogar, die Moral und die gesellschaftliche Kultur steht uns dem Glück im Wege. Freud war der Überzeugung, dass der Mensch selbst entscheiden kann. Dass er entscheiden kann, begebe ich mich jetzt in ein Über-Ich, in ein empathisches Über-Ich, das zugunsten der Situation und des Menschen gegenüber handelt, oder handle ich aus seinem Trieb heraus im Es. Freud war der Meinung, der Mensch kann das selbst. Nur solange eine kulturelle oder moralische Hoheit in der Gesellschaft besteht, wird der Mensch dieses Über-Ich daran bemessen und wird versuchen, zugunsten der Gesellschaft, der Zugehörigkeit der Gesellschaft, auch in diesem Über-Ich zu landen. Freud sagte sogar ganz klar, dass die Gesellschaft den Mensch oder die moralische Gesellschaft den Mensch sogar erpresst, mit dem Gedanken der Nichtzugehörigkeit. Du gehörst eben nicht zu uns, wenn du dich nicht an dieses Über-Ich, das wir dir gesetzt haben, auch hältst. Wenn du nämlich dein eigenes Über-Ich bestimmst und bestimmst, was für dich deine Moralvorstellungen sind, dann ist das ein No-Go. Weil schließlich gehörst du dann nicht dazu. Also in dem einen Punkt muss ich dich korrigieren, aber den Buchtipp, den lasse ich gerne so stehen. Also ich wiederhole, im Grunde gut von Bergmann. Also mal reinlesen. Da darf man auch mal wieder ans gute Menschen glauben. Weiter geht's im Chat. Konnte man gut bei Ost- und Westdeutschland sehen? Kann ich wenig dazu sagen als Österreicher, aber ich glaube dir das jetzt mal, dass dieser Unterschied der sexuellen Unterdrückung durch die geografischen Einflüsse, sage ich jetzt mal, gegeben war. Nächste Nachricht. Für mich ist der berühmte innere Kampf zwischen Engel und Teufel. Ja, das ist das. Dieses Bild, das wir aus Zeichentrickfilmen und Filmen und Serien und so weiter kennen, dieses Bild der beiden Engel auf den Schultern, ist tatsächlich der Kampf des Über-Ich und des Es um das Ich, um diesen Regler. Auf welche Seite schiebst du ihn? Nur, dass halt in diesem überspitzten Beispiel man nur die Wahl hat, das eine oder das andere Extrem. Die Realität sieht so aus, dass wir diesen Regler wirklich feinjustieren können. Feinjustieren und dann auch entscheiden, hey, wie schon vorhin erwähnt, ich gönne mir jetzt mal ein Wochenende reines S oder einen Tag S. Oder ich weiß, keine Ahnung, ich bin dieses Wochenende auf einem Charity-Event, da bin ich pures Über-Ich. Da könnt ihr mir ans Bein pissen und ich lache euch trotzdem noch an. Ja? Völlig egal, ich bin im Über-Ich-Modus. Nächste Nachricht, einfach mal Ted ans... Ted? Das mit dem Bär? Von Seth MacFarlane? Einfach mal Ted ansehen. Ted beschreibt das Ich, das Über-Ich und das Es auch sehr gut. Ich habe Ted bis jetzt nicht gesehen. Ich liebe Seth MacFarlane, aber ich habe diesen Film gemieden. Vielleicht gebe ich ihm eine Chance. Mal sehen. Ich fand diesen Song so dämlich. Dieses Fick dich Donnerlied. Das kam mir so oft unter und ich fand das so dämlich, dass mir das den Film, also den Bock auf den Film versaut hat. Aber vielleicht gebe ich ihm eine Chance. Mal sehen. Hier steht jetzt, Ted ist das S, seine Freundin ist das Über-Ich. Aha, okay, gut. Ich werde es mit diesem Gedanken im Kopf mal ansehen. Spannend, auf was für Dinge man so kommt. Gut, zurück zur Sexualität, die von unserer Gesellschaft am deutlichsten unterdrückt wird. Nun, wenn es darum geht, eure Bedürfnisse zu kommunizieren, zu sagen, hey, ich will oder ich möchte gerne mal, eigentlich mag ich das Wort möchte gar nicht. Mir wäre lieber, die Menschen würden wirklich klarkommen und sagen, ich will das mal probieren. Ich will mal einen Swingerclub besuchen. Ich will mal mich festketten lassen. Ich will mal Shibari probieren. Ich will heute, keine Ahnung, die Nachbarin einladen. Ja? Was auch immer. Ich will. Ich fände es schön, wenn Leute ihre Bedürfnisse endlich mal wieder mit Ich will kommunizieren. Heißt ja nicht, dass das sofort passieren muss. Aber das heißt, dass du zu deinem Bedürfnis stehst. Ja? Also nicht, ich will jetzt und aus, sondern Schatz, ich will gern mal einen Dreier mit dir. Oder ich will mal mit dir in den Swingerclub. Lass uns darüber reden. Aber dieses Ich will heißt, das ist ein echter Gedanke, das ist ein echtes Bedürfnis, ein echter Wunsch. Und nicht so, du Schatz, ich hab da mal so gehört, dass da so, ein, da gibt's so ein, wisst ihr, da gibt's so einen Club, da gehen die Leute hin und wisst ihr, da kann's dann schon mal passieren. Und ich hab mir gedacht, vielleicht könnten wir ja eventuell mal einen Zeitungsbericht darüber lesen. Ja. Nee, ich will in den Swingerclub. Punkt. Lass uns darüber reden. Viel klarere Kommunikation. Aber das würde bedeuten, dass wir uns auch mit unserem S verbinden müssen. Dass wir auch mal aufs S hören sollen. Dass wir auch mal ins S eintauchen schauen, hey, was will eigentlich ich? Wenn es mal nicht um die Empathie und die Moral geht und nicht darum geht, immer allen anderen alles recht zu machen und das Leben einfacher zu machen, was will ich? Und wie gesagt, das heißt nicht, dass wir mit dem puren S in die Kommunikation gehen, dass wir jetzt quasi als S hinausgehen und unseren Partnerinnen und Partnern das um die Ohren knallen. Nein. Aber das heißt, dass wir mal mit unserem S Klartext gesprochen haben und aus unserem S heraus sagen, ich habe ein Bedürfnis. Und dieses Bedürfnis lautet So. Und da schiebt man dann den Regler wieder nach oben. Das heißt, ich habe das Bedürfnis erkannt, ich war mit mir selbst in Kommunikation und jetzt gehe ich in Kommunikation wieder mit dem Außen. Und da schiebe ich den Regler halt wieder ein Stück nach oben und sage, okay Schatz, ich habe jetzt mein Bedürfnis gesagt und jetzt lass uns, wir Erwachsene, drüber reden. Und das Problem heutzutage, das ich sehe und das ich auch bei vielen meiner Klientinnen beobachten darf und auch bei den Interaktionen, teilweise in simplen Chats, ist, dass dieser Dialog mit dem S nicht mehr zugelassen wird. Das größte Problem der sexuellen Kommunikation, das heutzutage Menschen und Paare haben, ist, dass sie selbst nicht zulassen, mit ihrem eigenen S in Verbindung zu gehen, sondern selbst im Äußern der eigenen sexuellen Bedürfnisse verweilen die Menschen im Über-Ich. Oder zumindest ist der Pegler, der Regler, eher auf der Seite des Über-Ichs und zwar sehr stark auf der Seite des Über-Ichs. Bei manchen da oben sogar festgeschraubt, warum auch immer. Wenn es aber um eure sexuellen Bedürfnisse geht, dann, meine Lieben, müsst ihr den Regler nach unten ziehen. Dann müsst ihr ins S. Da müsst ihr einfach mal ausblenden, was die Gesellschaft, die Moral oder irgendwelche Erziehungsformen euch beigebracht haben. Das heißt nochmal, das heißt nicht, ich gehe jetzt raus und habe eine Orgie auf der Straße. Ich sag's euch, mitten auf der Straße vögeln kann risky sein. Aber das heißt, ich gehe für mich in eine sehr ehrliche, sehr rohe Kommunikation mit dem tiefsten, wahren Ich, das es gibt, nämlich dem S. Und dann, wenn ich meine Bedürfnisse identifiziert habe und weiß, was ich will, gehe ich mit klarer Kommunikation an meine Partnerin, meinen Partner, meine multiplen Partner, was auch immer, und sage, Leute, ich will zu meinem Geburtstag euch da zu dritt in diesem Hotel, zu viert, fünft, was auch immer, und es geht um mich. Nun lasst uns drüber reden. Wer von euch hat da ein Problem mit und wen stört das vielleicht? Wer möchte gleich sagen, nee, danke, ich bin nicht dabei? Und da sind wir dann wieder in einer doch eher Über-Ich-Kommunikation, weil dann achten wir ja dort darauf, wer wäre wirklich dabei. Also diese Folge ist jetzt kein Aufruf der Eskalation. Das ist jetzt kein Aufruf, dass hier jetzt alle komplett durchdrehen. Sondern wirklich, das soll ein Bewusstmachen sein dessen, dass wir diesen Regler haben und wir diesen Regler leider aufgrund von Moralvorstellungen in der Gesellschaft und Kultur viel zu oft, viel zu hoch oben haben, im Über-Ich. Aber unser ehrlichstes Selbst ist das S. Da unten schlummert, in wen wir uns verknallen. Da unten steckt dieser letzte Arschtritt, bevor wir das Date küssen zum ersten Mal. Da im S, da sitzt dieser eine Liebesbrief, den wir damals geschrieben haben. Da im S sitzt aber auch dieses tolle Gefühl, mit Freunden auf der Terrasse zu sitzen beim Glas Wein. Weil wir heute keinen Bock haben, keine Ahnung, irgendjemand beim Übersiedeln zu helfen. Der Mama, dem Papa, was auch immer. Weil wir heute keinen Bock haben, beim Rasenmähen zu helfen. Im S sitzt aber auch der Antrieb, der uns sagt, shit, ich bin jetzt 37 und ich war mehr als die Hälfte dieses Lebens nicht einfach nur ein Vollidiot, sondern auch mega ängstlich. Ich habe die Welt nicht gesehen. In diesem S sitzt auch dieser Antrieb, dieses Fuck, da wartet ein fucking Kind auf mich und das heißt Verantwortung zeigen. Aber in diesem S sitzt auch ganz viel Zorn, Wut, Abneigung, Hass, sitzt auch da unten. Und es ist auch okay, sich dem zu stellen. Warum bin ich gerade so stinksauer? Warum spüre ich gerade so einen richtigen Hass aufkommen? Wo kommt der her? Was ist es in mir, in meinem tiefsten Kern, dass der gerade so hasst? Da mal runtertauchen ins S, zu sagen, okay. Ich verstehe mich, ich weiß, wo das herkommt. Dann den Regler zu nehmen und sagen, ich schiebe das jetzt Stück für Stück wieder rauf ins Über-Ich und verarbeite diesen Hass Zorn, was auch immer. Heißt nicht, dass ich jetzt komplett ins Über-Ich gehe. Nein, 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 nein. Wir bleiben dann irgendwo in der Mitte, wo wir sagen, wir spüren noch, warum wir sauer sind, warum wir gerade so hassen. Aber wir haben einen Punkt gefunden, wo wir das verarbeiten können, ohne der anderen Person den Schädel einzuschlagen. Denn wir sind ja gute Menschen. Hier steht gerade im Chat, Mitte wäre dann das Ich großgeschrieben. Da kannst du das dann gut verarbeiten. Nennen wir es lieber das Momentum-Ich, das Moment-Ich. Für diesen Hass-Moment ist das Verarbeitungs-Ich das mittlere Level, wo auch immer es gerade ist. Aber ich bleibe dabei, dass das eigentliche Ich das Es ist. Und dieses Ich, das wir praktizieren, nach wie vor der Regler. In jeder alltäglichen Situation, in jeder Interaktion ist das Ich, das wir zeigen, nicht das wahre Ich. Es ist das geregelte Ich. Das, wo wir mit der Situation umgehen können. Ob diese nun von uns mehr Über-Ich oder mehr Es erwartet. Ich nehme mal ein ganz abstruses anderes Beispiel. Wenn mir eine Kundin sagt, sie will dieses oder jenes oder sie möchte von mir nach Strich und Faden durchgevögelt werden und sie will die Künste des BDSM erfahren und sie will ausgepeitscht werden, sie will mit Seilen gefesselt irgendwo ans Bett oder von der Decke baumelnd hängen, während sie meinen Schwanz in sich spürt. Und ich sitze dann in meinem Über-Ich und sage, wollen wir nicht noch mal drüber reden, woher dieser Wunsch nach Schnüren und nach Schlägen kommt? Denn ich glaube, wir sollten da vielleicht etwas sympathischer rangehen. Dann haben wir da auch eine Diskrepanz, denn das Über-Ich ist hier deplatziert. Diese Frau will das Es, sie will das Pure, das Rohe. Nochmal Chatnachrichten. So viele Menschen haben Angst, an diesen Ort abzutauchen, weil sie nicht sehen, dass man diese Anteile leben und ins Licht bringen könnte. Diese Anteile gilt es zu integrieren. Ja, da ist jetzt der Hass, der Zorn und diese Dunkelheit gemeint. Ja, bin ich auch dabei. Das Ich versucht in diesem Rahmen die Impulse des Es zu befriedigen, ohne gegen die gesellschaftlichen Normen und moralischen Wertvorstellungen zu verstoßen und strebt Kompromisse an. Korrekt. Ganz genau das ist es. Das Ich, der Regler, ist in jeder Situation ein Kompromiss. Es ist immer ein Kompromisssucher. Mal auf eher Seite des Über-Ichs, mal auf Seite des Es, aber dein tiefster Kern. Die roheste Person, die du bist, unverfälscht, ungefiltert, unzensiert, ist und bleibt ein Es. Es ist kompromisslos. Ja, Es kennt keinen Kompromiss. Genauso kennt auch eigentlich das Über-Ich keinen Kompromiss, weil es gilt immer das große Ganze, das höhere Ziel. Das Über-Ich und das Es sind kompromisslos. Das Ich ist der Regler, der hier den Kompromiss sucht, aber deswegen trotzdem nicht dein wahres Du. Es ist das Du, das in dieser Situation den Kompromiss am besten verarbeiten kann. Aber so wie du es sagst, wenn du nur das Es lebst, dann leben wir so. Ja, korrekt, ja, da bleibe ich auch dabei. Wenn wir wirklich unser reinstes, rohes Ich leben, das ist Sodom und Gomorra, keine Frage. Der Kompromiss ist notwendig. Und da hatten wir auch in der anderen Chat-Nachricht dieses, der Mensch ist im Grunde gut. Der Mensch ist ja im Grunde gut. Der Mensch hat sein eigenes, selbstgesetztes Über-Ich im Regelfall. Ein, wie nenne ich das jetzt, ohne irgendwie blöd, ein wohlerzogener oder ein wohlerzogenes Blöd, ein gesund erzogener Mensch, ein Mensch, der mit Liebe erzogen wird, mit aufrichtiger Liebe und auch gewissen Grundvorstellungen der Menschlichkeit, der goldenen Regel, was tun, füge keinem anderen zu, was du nicht willst, dass man dir selber tut, also quasi tu keinem was an, was du nicht willst, dass man mit dieser Menschen, die mit solchen Grundregeln erzogen werden, schaffen sich ihr eigenes Über-Ich, das in Interaktion mit anderen eben nicht zu Sodom und Gomorra führt. Aber dieses Über-Ich ist halt dann trotzdem nicht das, was das Sodom und Gomorra-Ich wäre. Und das gelebte Ich, nennen wir es mal das gelebte Ich ist der Lautstärkeregler, der den Kompromiss sucht zwischen der moralischen Vorstellung, dem Triebgedanken Und wie kann ich die moralische Vorstellung und den Triebgedanken in der jeweiligen Situation handeln? Weil jede Situation, jede Interaktion ist anders. Hier kommen gerade so geile Chat-Nachrichten. Also heute liebe ich's. Das letzte Mal habt ihr mich wahnsinnig gemacht mit den Chat-Nachrichten. Heute liebe ich's. gut, wo waren wir? Ja. Und dass ich die vermittelnde Instanz zwischen zwei brachialen Kräften, auch eine schöne Beschreibung, brachiale Kräfte, das Über-Ich und das Es, Es mit dem Sodom und Gomorra, das Über-Ich mit der übertriebenen Moral, beide brachial, beide wollen nicht von ihrem Standpunkt weichen und das Ich vermittelt, auch eine schöne, schöne Metapher. Du darfst aber nicht vergessen, dass Menschen auch Traumata vererbt bekommen, ohne es zu wissen. Du kannst aber grundsätzlich gut erzogen worden sein, aber in dir trotzdem von jemand anderem etwas extrem Schlechtes mitbekommen haben. Sehr gut. Da sind wir beim Thema Heilung. Da sind wir beim Thema Heilung. Wenn man nämlich merkt, dass in einem dieser beiden Punkte ein Wurm drin ist, sei es in der Vorstellung, was über ich zu bedeuten hat und man erlebe eine Vermischung, dass Gedanken aus dem Es, Triebgedanken oder eben auch aus dem, besonders die Schattentriebgedanken aus dem Todestrieb, dass die sich aus irgendeinem unerklärlichen Grund im Über-Ich wiederfinden, dass jemand da keine moralischen Bedenken sieht, einem anderen Menschen wirklich Leid und Qualen zuzufügen, dann herrscht hier dringend Handlungsbedarf. Weil da sind wir dann nicht nur bei Traumata, die vererbt wurden, sondern bei wirklich einer Triebvermischung bei einem Zustand der Psyche, der gesellschaftlich Schaden anrichten würde an anderen. Keine Frage. Keine Frage. Und ja, wenn man Traumata vererbt bekommen hat, dann kann es auch passieren, dass man diesen Regler vielleicht einfach auch kein Gefühl, kein Gespür dafür hat. Wo wir wieder bei dem Grund wären, warum diese Podcast-Folge. Wenn man merkt, wenn man an sich selbst merkt, ich habe kein Gefühl für diesen Regler, ich kann weder in die eine noch die andere Seite schieben. Ich hänge fest, entweder in der Mitte oder ganz oben oder vielleicht hängt jemand tatsächlich ganz unten drin. Keine dieser Positionen ist gesund. Dieser Regler muss verschiebbar sein. Er muss flexibel sein. Wir müssen in Verbindung mit allen drei Ebenen, dem Es, dem Ich und dem Über-Ich sein, um nicht nur gesellschaftlich zu funktionieren, sondern um als eigenständige Person zu funktionieren. Um nicht zu einer Kopie der Gesellschaft zu werden, die alle nur im Über-Ich herumlaufen, sondern um auch Persönlichkeit zu haben, eigene Bedürfnisse, eigene Gedanken und auch das eigene Selbst leben zu können. Denn wenn wir nur verharren im Über-Ich, dann sind wir nicht ich. Und keiner von uns ist dann ich. Wir sind dann alle nur noch Schablone. Und das ist hochgradig ungesund. Hier kommen jetzt noch Kommentare rein. Da bin ich zum Thema grundsätzlich gut erzogen und schlechtes mitbekommen, schreibt jemand. Da bin ich Freundin von der Theorie des guten Grundes. Jedes Verhalten eines Menschen hat mal eine lebenswichtige Funktion übernommen. Lass ich jetzt genau so stehen. Lass ich genau so stehen. Nächste Nachricht. Ausnahme ist nur Psychopathie bzw. Narzissmus. Ja, da reden wir dann aber auch von durchaus auch biochemischen Störungen im Verstand eines Menschen, dass einfach auch solche Prozesse nicht verarbeitbar sind vom jeweiligen Gehirn. Das sind ja zum Glück diagnostizierte Krankheiten, die therapeutisch und medikamentös behandelt werden können und sollen und müssen. Narzissmus ist ja leider erst sehr spät wirklich als das diagnostiziert worden, was es ist. Das war ja lang genug einfach nur so eine Scheindiagnose und auch vor allem so ein popkulturelles Ding, was komplett missverstanden wurde. Was Narzissmus wirklich ist, ist eine der zerstörendsten psychischen Störungen, die eine Beziehung erleben kann. Narzissten hinterlassen seelische Leichen. Narzissten sind Serienkiller auf seelischer Ebene. Und das ist echt furchtbar, was die mit Menschen anstellen. Nächste Nachricht und vorübergehend letzte Nachricht. Ich sage bewusst vorübergehend. In einem Universum, in dem Bewegung Leben bedeutet, bedeutet Stillstand den Tod. Ja. Und das gilt für diesen psychischen, also diesen moralischen, nein, diesen Kommunikationsregler zwischen Über-Ich und Es. Wenn der stillsteht und sich nicht bewegen lässt, dann ist das der Tod eures wahren Selbst. Dann seid ihr nur noch eine Rolle, die ihr erfüllt. die immer dieselbe Rolle spielt, dann spielt ihr Tag ein, Tag aus das, was der Regler eingestellt hat. Dann gibt's keine Kreativität mehr, dann gibt's keinen Fluss mehr, dann gibt's keine Spontanität mehr. Und dann stirbt auch eure Sexualität. Weil dann gibt es immer dasselbe, immer nur ein Schema. Kein Gedanke je an irgendeinen Ausbruch, an irgendetwas mal Mutiges, was abseits der gesellschaftlichen Norm ist oder dessen, was ihr im Schlafzimmer immer erlebt habt. Und wie ihr wisst, ich bin ein Verfechter vieler Normbrüche. Ich habe mich hier schon für heimliche Affären ausgesprochen und bleibe dabei. Ich habe mich hier schon so oft für Polyamorie und Polygamie ausgesprochen. Ich habe mich hier auch schon so oft für Swingerclubs und sexuelle Erlebnisse und Abenteuer ausgesprochen. Und ich spreche mich weiter dafür aus, dass ihr kreativ lieben sollt. Nicht nur kreativ leben. Ihr sollt auch kreativ lieben. Und was diese Freiheit, kreativ lieben und vor allem kreativ sexuell lieben zu dürfen, bedeutet, da kann sich so vieles loslösen. Da kann plötzlich, da kann das ganze Leben ins Laufen kommen, da kann der Beruf ins Laufen kommen, Freundschaften fangen wieder neu zu blühen an, Familienbände werden plötzlich neu geknüpft. Es ist einfach unbeschreiblich, was sexuelle Freiheit mit dem gesamten Leben macht. Mit der eigenen Ausstrahlung, mit dem, wie man auf andere Menschen reagiert, wie man in gesellschaftlichen Situationen, wo einem normalerweise die Leute schon längst auf die Eier gehen, plötzlich nimmt man das ganz viel, viel lockerer, wenn man genau weiß, man ist mit sich selbst im Reinen und im Ruhen. Und die Leute spüren das. Die Leute spüren das. Man wird plötzlich ganz anders behandelt, wenn man in seiner eigenen sexuellen Freiheit ist und man betritt einen Raum, wo man sich früher dachte, ich war immer das graue Mäuschen, das irgendwo am Rand mit meinem Sektglas gestanden ist und gelächelt hat und gehofft hat, dass mich keiner anspricht. Man betritt den Raum und plötzlich spürt man alle Blicke, weil jeder plötzlich so, holy shit, wer ist denn da gerade reinspaziert? Man strahlt das aus. Man strahlt das aus, dass das ein Mensch ist, wo das S auch mal ans Steuer darf. Wo das S auch befriedigt wurde. Das strahlt man aus. Und ich weiß, es ist schwer vorstellbar, nach allem, was ihr so von mir in meinem Podcast und auch in meinem Instagram-Kanal gehört habt. Aber ich selbst war so ein graues Mäuschen. Ich war der Stubenhocker. Ich bin jahrelang nur in meinem Zimmer gesessen am PC und habe nerdige Videospiele gespielt, Rollenspiele gespielt, Musik gehört, Gedichte geschrieben und weiter Spiele gespielt. Meine Mutter musste mich wirklich aus meinem Zimmer treten, damit ich das erste Mal ausgehe mit Freunden. Die hat mir damals, wie viel waren das, 50 Euro in die Hand gedrückt? Ich weiß nicht, wer ihr gesteckt hat, dass meine Klassenkameraden Party machen in der Stadt. Irgendwer hat sie gesteckt. Sie hat davon Wind bekommen und hat mir gesagt, du ziehst dich jetzt an, hier ist Geld und du gehst heute mit deinen Freunden aus. Ich wollte das nicht. Ich war ein Stubenhocker, der sich dachte, ich gehöre nirgendwo dazu und mich guckt keiner an und mit mir sollte auch keiner reden. Ja, das war ich. Und heute, wenn ich einen Raum betrete, ist es schwer, mich zu überhören, sagen sie immer so. Aber das verändert sich. Das verändert sich, wenn man mit dem ganzen Ich in Kontakt geht. Und das verändert sich, wenn man diesen Regler auch mal runterschiebt. Und ich habe vorhin gesagt, ich habe kein Getränk hier. Ihr habt das nicht mitbekommen, aber Verena hat sich kurz in den Raum geschlichen und mir einen Eistee gebracht. Danke, Schatz. Es hat mehrere Vorteile, wenn du hier bei meinem Podcast zuhörst. Nicht nur, dass du mir immer gern mal Gegenstimmen bringst im Chat, sondern du bringst mir auch was zu trinken. Das ist sehr lieb von dir. Übrigens, das wisst ihr vielleicht nicht, aber eine der häufigsten Gegenkommentare im Chat kommt von Verena. Also, egal welches Thema, die meisten Gegenkommentare kommen eigentlich von ihr. Aber das mag ich. Sie fordert mich halt immer wieder heraus. Und wenn ihr sagt, ey, ihr wollt euch zu diesem Gesamtthema, zur Freudstheorie über das Ich und das Über-Ich mal ein bisschen einlesen. Ich habe das Audiobook auf Spotify entdeckt. Ich habe das Audiobook auf Spotify entdeckt, aber es ist halt in Freuds Sprache geschrieben. Es ist zwar Deutsch, aber halt so Psychoanalystendeutsch. Damit muss man können. Psychoanalystendeutsch ist schwer. Und das Zuhören, obwohl es eine sehr angenehme Leserstimme ist, finde ich, also jetzt nicht die beste, aber ich habe schon wesentlich schlimmere gehört, obwohl es eine okay Leserstimme ist, dieses Deutsch ist schwer zu hören. Das Hörbuch dauert, ich glaube insgesamt 5-6 Stunden, glaube ich. Es schadet auch nicht, das Hörbuch zu seiner Biografie zu kennen, aber wenn ihr sagt, ihr wollt einfach nur zu der These was hören, auf Spotify ist das zu finden. Und ihr solltet auch im selben Zug das Hörbuch zu seiner Kulturkritik hören. Nochmal mehrere Stunden, nochmal Psychoanalystendeutsch. Aber da geht er halt darauf ein, dass der Mensch eben nicht glücklich werden kann, solange die Hoheit der Kultur und der Gesellschaft über uns steht. Und ich hatte diesen Text ja auf Instagram einmal geteilt mit euch allen. Und ich suche mir den jetzt nochmal auf dem Handy raus, weil das war so ein geiles Zitat aus diesem Buch. Das wollte ich euch unbedingt mitgeben. Und ich werde es jetzt hier nochmal besprechen, was ich damit eigentlich meinte. Ich lese vor. Dabei benimmt sich die Kultur gegen die Sexualität wie ein Volksstamm oder eine Schicht der Bevölkerung, die eine andere ihrer Ausbeutung unterworfen hat. Die Angst vor dem Aufstand der Unterdrückten treibt zu strengen Vorsichtsmaßregeln. Mir ist wirklich die Kinnlade runtergefallen im Auto, als ich das gehört habe. Ich versuche das jetzt, ich werde das jetzt kurz nochmal in meinen Worten nochmal wiedergeben. Es geht also so, dass die Kultur quasi wie die amerikanischen Siedler einen Volksstamm, wie die afrikanischen Sklaven, unterjocht, kleinhält, durch Regeln, durch Gebote, und den afrikanischen Sklaven wurde ja auch gesagt, dass der weiße Mann ja irgendwas Besseres ist. Und in ihrer Unwissenheit mussten sie es glauben, denn wenn sie nicht dran glaubten, dann drohte ihnen Gewalt und Tod. Und genauso verhält sich die Kultur zur Sexualität. Halte sie klein durch Regeln und Beispiele und Vorschriften, die einfach nicht wahr sind, aber die meisten Leute einfach hinnehmen und glauben. Weil solange sie es hinnehmen und glauben, droht ihnen nicht Gewalt. Und Gewalt ist in diesem Fall Verstoßung. Die größte Bedrohung, die die Gesellschaft für den einzelnen Menschen hat, ist der Verstoß. Der Verlust der Verbindung. Du bist nicht mehr Teil von uns. Du bist ausstößig, du bist aussätzig. Und das trifft die Libido. Das trifft den Trieb, den Wunsch nach Verbindung. Wenn wir verstoßen werden von der Gesellschaft, weil wir nun mal etwas taten für unser Bedürfnis, das uns gut tat, aber die Gesellschaft verurteilt. Das ist pure Erpressung. Das ist pure Erpressung durch Kultur und Gesellschaft, so dass wir uns ja benehmen, wie sie es von uns erwarten. Und es trifft einen der wundesten Punkte, die jeder Mensch hat. Den Wunsch nach Verbindung. Den Wunsch nach Kuscheln. Den Wunsch nach Freundschaft. Und ja, auch der simplen gesellschaftlichen Zugehörigkeit. Und auch das habe ich mal miterlebt. Das ist eine lange Geschichte, das ist eine ganze Weile her, wo ich verstoßen wurde und dann hieß es, ja, mit dem braucht sich niemand unterhalten, den meidet man, mit dem ist man weder befreundet noch bekannt, habe ich im eigenen Leib erlebt. Das ist grausam. Das ist mega grausam. Aber es ist die stärkste Waffe, die unsere Gesellschaft hat, um uns aufzuzwängen, sich so zu benehmen, wie sie von uns wollen. Und die Theorie des Über-Ich, Ich und Es und die Kulturkritik hängen eigentlich in der Wurzel ganz tief miteinander zusammen, weil das Über-Ich geformt wird durch Kultur und Gesellschaft, wenn nicht der Mensch für sich selbst entscheidet, okay, hier steige ich aus. Liebe Gesellschaft, ihr könnt mich jetzt mal alle am Arsch lecken. Ich werde mich euch gegenüber immer noch anständig benehmen, aber bemessen an meinen moralischen Vorstellungen, bemessen an meinen Werten, an meiner Menschlichkeit, nicht bemessen daran, was ihr mir erklärt, dass ich zu sein habe. Und das gilt für meinen gesellschaftlichen Umgang, das gilt dafür, wie ich mich ernähre, das gilt dafür, wie ich vögel. Denn euch alle geht das einen Scheiß an. Ja, Punkt. Und das ist die Message, die ich heute rüberbringen wollte. Das ist der Kern meiner Ich- und Über-Ich-Theorie. Das ist auch der Wunsch, den ich an euch alle hätte. Setzt euer eigenes Über-Ich und lockert diesen Regler, sodass ihr ihn auf und ab bewegen könnt. Es wäre wichtig für eure psychische Gesundheit und auch für das Wissen, wer bin ich eigentlich? Du kannst nicht wissen, wer du bist, wenn du einen Teil deines Selbst ignorierst. Und eine Frage, die ihr euch stellen solltet. Wer ist mein sexuelles Ich? Wer bin ich eigentlich in meiner Sexualität? Was ist mein sexuelles Ich? Hier kommt im Chat, Amen, Schwester. Das nehme ich. Wer ist mein sexuelles Ich? Taucht mal ein in euer Ess und führt da mal ein Gespräch. Und dreht euch nicht weg. Hört zu. Dieses sexuelle Ess, das da in euch steckt, wird euch Dinge sagen, die euch überraschen werden. Dieses Ess wird euch Dinge sagen, die euch geil machen werden. Dieses Ess wird euch Dinge sagen, die euch schockieren werden. Aber sie sind ein Teil von euch. Ich wiederhole. Das heißt nicht, dass ihr rauslaufen müsst und gleich mitten auf der Straße Sex haben müsst. Aber das heißt, dass ihr rauslaufen könntet und mitten auf der Straße Sex haben könntet, weil ihr wisst, dass es eines eurer Bedürfnisse ist. Ihr wisst, es ist ein Teil eures sexuellen Ichs. Noch eine Chatnachricht. Und das rauszufinden ist wohl das Geilste und Befreiende, was es gibt. Ja, es ist mega befreiend, weil man dann plötzlich das ganze Spektrum vom tiefsten S bis zum höchsten Über-Ich einfach mal akzeptieren lernt. Einfach mal sich selbst akzeptieren und respektieren lernt. Und ja, es ist ein Zeichen des Selbstrespekts, zu sagen, ich kenne auch das S. Und es ist nicht irgendein ekelhaftes Wesen, das ich im Keller eingesperrt habe und alle 5 Monate mal mit Wasser und Essen versorge. Sondern das darf an die frische Luft, das darf atmen, die Sonne im Gesicht spüren oder die Sonne im Arsch spüren. Mir scheint die Sonne auf den Arsch, ich bin happy. Ja, viel mehr Selbstakzeptanz kommt hier im Chat. Vor allem wollen wir immer wieder gesehen und wahrgenommen werden, sehen uns aber oft selbst nicht wirklich. Das nehme ich als Schlusswort. Wie willst du, dass die Welt sieht, wer du bist? Wie kannst du wollen, dass die Welt dich sieht, wenn du dich selbst nicht siehst? Wie kannst du wollen, dass die Welt dich wahrnimmt, wenn du selbst einen gigantischen Teil, nämlich die Wurzel deines Selbst, ignorierst und ständig nur im Über-Ich einer Rolle deines Selbst verweilst? Fragt euch das mal. Ich kann mich erinnern, auch eine wahre Geschichte. Weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Das ist jetzt gar nicht so lang aus. 12 Jahre? Kann das sein? 12, 13 Jahre? Also wirklich gar nicht so lang aus. Ich habe in einem neuen Job angefangen. Neue Firma, neuer Chef, neue Kollegen. Und ich habe zu allem Ja und Amen gesagt. Ich war quasi ein Berufsüber-Ich. Ich wollte der perfekte Kollege sein. Ich wollte charmant sein. Ich wollte liebenswert sein. Ich wollte Interesse zeigen zu allen Themen, die je irgendwer besprochen hat. Egal welches Gespräch. Ich war immer interessiert. Ja, erzähl mir mal mehr. Boah, ja, cool, interessant. Und nach 3 Wochen rief mich der Chef in sein Büro und sagte, hör mal, Sinan, du bist echt ein toller Mitarbeiter. Aber wenn du so weitermachst, muss ich dich entlassen. Sag ich, wie, was? Ich habe doch gar nichts gemacht. Sagte er, ja, aber die anderen wollen mit dir nicht mehr arbeiten. Die sagen, du bist so ekelhaft schleimig. Du bist so verlogen. Sie können dir alles Mögliche sagen. Du sagst immer Ja und Amen, bist immer voll dabei. Die sagen, sie trauen dir nicht über den Weg. Sie wollen mit dir nicht arbeiten, weil du dich windest und in jedem Gespräch deine Meinung änderst, nur um in dem Moment mit niemand anzuecken. Zeig deine Ecken, zeig, wer du wirklich bist und red den Leuten auch mal dagegen. Sei ehrlich und authentisch, sonst bist du gefeuert. Denn keiner will mit einem Typen reden, der sich im Wind dreht wie ein kleines Fähnchen. Das juckt hier niemanden. Und fuck, hatte der recht. Fuck, hatte der recht. Ich habe dann wirklich angefangen, auch meinen Kollegen mal die Meinung zu sagen, ey, das ist einfach Bullshit, es juckt mich nicht. Und von da an hatte ich die besten Kollegen. Wir hatten wirklich auch das Beste. Und alle sagten, hey, ja, so können wir mit dir. Weil jetzt wissen wir, was deine echte Meinung ist. Und dass du uns auch mal widersprichst. Weil so können wir dich auch einschätzen. So wissen wir, woran wir bei dir sind. Wenn du uns immer, in Österreich sagen wir, wenn du uns nach dem Arsch redest, ja, sowas wollen wir hier nicht. So einen reinen Ja-Sager. Wir wollen eine Persönlichkeit. Hier steht's im Chat, würdest du sagen, dass People-Pleasing auch im Über-Ich beheimatet ist? Ja, People-Pleasing ist Über-Ich. People-Pleasing ist Parade über Ich, weil dann bist du nur noch für das höhere Wohl und das Wohl anderer da. Über Ich denkt nur an das, was die anderen erwarten, was die Gesellschaft erwartet und dein Umfeld erwartet. People-Pleasing ist über Ich, also eine Form davon. Über Ich hat ja auch einige Gesichter, genauso wie das S. Aber ja. Ich möchte wirklich diesen Satz als Schlusssatz verwenden. Dieses, wenn du als du gesehen werden willst, dann sieh selbst dich. Und zwar alles von dir. Das bedeutet auch schon mal dieses versaute kleine S zu besuchen. Oder auch das zornige S. Darf auch mal sein. Aber vermeidet Sodom und Gomorra. Außer es ist, keine Ahnung, Themenparty oder Sexparty. Quasi. Dieses Wochenende Samstag bei mir, Sodom und Gomorra. Oh yeah. Ich sehe einige grinsende Gesichter. Grinsende Gesichter, die denken, bin ich dann eingeladen? Ja, seid ihr. Nee. Ja, das war das heutige Thema. Und ich habe es geschafft, unter anderthalb Stunden. Ich hatte wirklich befürchtet, dass ich das noch viel breiter treten würde. Und man könnte es noch breiter treten, aber ich denke, so ist es eigentlich am verständlichsten rübergebracht, ohne ins Psychoanalystendeutsch zu rutschen. Aber ich sehe schon Leute in hier steht im Chat, ich habe mich zurückgehalten. Danke. Ich hab's gemerkt. Ich hab ein paar Mal gesehen, wo du dich vorgelehnt hast an die Tastatur und dann, nein, ich lasse es wieder. Es, wie gesagt, mit mir könntet ihr wirklich über dieses Thema noch Stunden weiter diskutieren. Ich finde das mega spannend. Ich finde auch sehr ernüchternd und erleuchtend, wenn man an der Ich- und Über-Ich-Theorie das eigene Verhalten auch mal ergründet oder auch das Verhalten anderer Menschen. Auch das Verhalten von Menschenmassen ergründet. Aber es würde hier den Rahmen sprengen, da jetzt einfach jedes noch so kleine Beispiel rauszusuchen und zu sagen, okay, lass uns das mal durchleuchten, lass uns das. Das Ich über Ich und Es ist überall. Es ist im Alltag, es ist im Beruf, es ist in freundschaftlichen und sozialen Begegnungen, es ist in familiären Beziehungen, es ist in unseren Liebesbeziehungen und Ehen. Und ja, es ist verdammt tief in unserer Sexualität. Und das liegt daran, weil Sex nun mal so ein schambehaftetes Thema ist. Und alles, was Scham bedeutet, kommt aus dem Über-Ich. Nicht aus dem Ich, nicht aus dem Es. Und wenn wir sagen, wir schämen uns, weil ein Drittel unseres psychischen Selbst meint, es gäbe was zu schämen, dann schieb mal den Regler des zweiten Drittels runter zum dritten Drittel und genießt eure Orgie in vollen Zügen. Gut, Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ihn bewertet. Irgendwo Spotify, iTunes, Podcast Addict, Google Music, Amazon Music, Audible, keine Ahnung. Mittlerweile auch auf RTL Plus zu hören. Ihr könnt diesen Podcast an vielerlei Orte finden, wo auch immer ihr mich gehört habt. Gebt mir doch so 5 Sternchen. Ich würde mich freuen. Oder schickt einen Link an Freunde, Familie, Verwandten, an die Oma. Die Folge zur Analsex für die Oma. Die Folge über Shibari für die Mama oder die über den Callboy. Völlig egal. Nee. Schickt ihn weiter an Freunde, wo ihr denkt, hey, das wäre doch mal ein Thema zum einfach mal reinhören, inspirieren lassen. So finden mich mehr Menschen und landen dann auch bei mir. Ich bedanke mich bei euch allen wie immer fürs Zuhören. Insbesondere bei den Podcast-Clan-Mitgliedern, die heute zahlreich erschienen sind und heute so geil mitdiskutiert haben. Also der Chat-Input heute, meine lieben Damen, heute wart ihr echt on fire. Das eine Mal, wo ihr mir echt quasi die Luft geraubt habt, das war ein bisschen schwierig, aber das heute, Chat-Disziplin und so geilen Input, yes, I'm loving this. Und natürlich bedanke ich mich bei euch fürs Unterstützen dieses Podcasts, denn ihr seid ja auch Abonnentinnen und somit macht ihr es mir möglich, mal nicht die ganze Zeit nur daran zu denken, wo ich Geld herbekomme. Und kann mich daher auch ein bisschen auf meine Themen hier konzentrieren. Nächste Woche Sonntag, also wenn ihr diese Folge hört, morgen hier live im Chat und für euch, die ihr nicht im Podcast-Clan seid, nächsten Samstag, aber Sonntag, den 3., 4. August, keine Ahnung, 4. August, kommt Jess Kugler wieder, die Paartherapeutin aus Köln, aus der Gegend von Köln, mit der wundervoll lockeren Klappe und dem absolut herzlichen Charisma, hat ja gesagt, sie kommt wieder und spricht mit uns über Cuckolding. Und Jess hat gesagt, yes, bin wieder dabei. Und das heißt nächsten Sonntag hier live. Wenn ihr dabei sein wollt, heute ist Samstag, spontan buchen auf www.vikingtantra.com. Da könnt ihr unter Online buchen die Einzelsession kaufen, kostet 3 € für den einen Sonntag. Oder ihr macht so die Podcast-Clan-Mitglieder spendet mir 5 € im Monat. Dafür seid ihr jeden Sonntag eingeladen, dabei zu sein. Müsst aber nicht. Es gibt auch Podcast-Clan-Mitglieder, die sind seit Monaten Mitglieder, waren aber noch nie dabei. Die unterstützen mich einfach nur, weil sie mich lieb haben. Und dafür habe ich sie auch lieb. Ja, ist schön, ne? Gut, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Abend. Und wie immer wünsche ich euch Liebe, Leidenschaft und Sex.